Weltflüchtlingstag. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. An diesem 20. Juni findet wieder der Weltflüchtlingstag statt. Mit diesem soll das Bewusstsein für die Situation der Geflüchteten weltweit gestärkt und Solidarität mit Menschen auf der Flucht gezeigt werden. Es ist wichtig, die Herausforderungen nachzuvollziehen, vor denen Menschen, die auf der Flucht sind, stehen, auf deren Rechte und Bedürfnisse hinweisen. Er sagt klar und deutlich, jeder Mensch hat das Recht auf ein würdevolles Leben, egal woher er kommt oder welchen Status er hat. Nun gibt es in unseren Breiten, die zumeist als Ziel der Flüchtenden fungieren, viele starke Meinungen zu dem Thema. Man versteht es noch irgendwie, zumindest offiziell, dass die Menschen vor Krieg fliehen. Obwohl die ganzen Helden und Heldinnen hier, die sagen groß, dass diese feige Bagage für ihr Land doch kämpfen soll, gefälligst. Wie kann man vor einem Krieg davonlaufen? Gerade wo junge, starke Männer gebraucht werden. Aber die haben ja alle keine Mumm in den Knochen und stehlen sich davon, verstecken sich wie kleine Mädchen. Wie es in einem Kriegsfall bei uns aussehen würde, wie stark sie dann noch wären, die, die genau wissen, was andere zu tun haben, das steht auf einem anderen Blatt. Und die Antwort soll sich jede selber geben. Aber im Großen und Ganzen ist Krieg etwas, was noch bei den meisten Menschen auf Verständnis stößt, um zu fliehen. Obwohl, es ist eigentlich ihre Schuld, dass Krieg herrscht. Hätten sie es machen sollen, wie wir, die wir immerhin offiziell keinen Krieg mehr in Europa haben, wobei man gerne auf die sogenannten Stellvertreterkriege vergisst. Aber woanders ist eben woanders und geht uns nichts an. Wofür die Menschen, die fliehen, tatsächlich nichts können, das sind Umweltkatastrophen. Die sind mittlerweile in vielen Fällen eher uns anzulasten, aber das kümmert uns wenig bis gar nicht. Dass sie dafür fliehen, das ist noch irgendwie nachvollziehbar. Obwohl, eigentlich geht das auch nicht. Denn da muss man nicht weit fliehen, sondern es genügt zunächst in ein Gebiet, in dem die Katastrophe nicht zugeschlagen hat. Dann wartet man dort ab, weil man ja das Geld hat, dass die Menschen in diesen vorwiegend armen Ländern sowieso zur Verfügung haben, verwenden kann, um die Wartezeit zu übertauchen. Und dann, wenn die größte Gefahr gebannt ist, dann kehrt man heldenmütig zurück und widmet sich der Aufbauarbeit, so wie es unsere Großvätergeneration bzw. mittlerweile auch schon Urgroßvätergeneration getan hat, wie wir alle wissen, die mit den bloßen Händen und nichts als einem Sack Zement das ganze Deutschland und Österreich wieder aufgebaut haben. Aber wären die auf die Idee gekommen zu fliehen? Nein, sie wussten, wie euer Platz war, während die Mutti zu Hause warme Socken aus den Fasern der aus den zerbombten Häusern gezerrten Stoffresten strickten. Natürlich mit den bloßen Händen, weil wer hätte schon Stricknadeln gehabt. Aber auch sie sind geblieben, an der Seite der Männer, die heimkehrten. Aber ja, heutzutage sind ja alle so verweichlicht. Kaum ist irgendwo ein Schuss zu hören, schon nennen sie es Krieg und fliehen. Hauptfluchtursachen sind Kriege, Bürgerkriege oder andere bewaffnete Konflikte, um das eigene Leben zu schützen. Allerdings kann es auch aufgrund der politischen Überzeugung, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit oder der sexuellen Orientierung sein, da diese Menschen aufgrund dessen verfolgt werden. Immer wieder fliehen Menschen auch, weil in ihren Heimatländern extreme Armut herrscht und es an wirtschaftlichen Perspektiven mangelt. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürme können Menschen dazu treiben, die Flucht zu ergreifen. Allerdings zumeist innerhalb ihrer Heimatländer, um die zu beruhigen, die ihnen das auch vorschlagen würden. Darüber hinaus gibt es auch noch Fluchtursachen, die im Besonderen Kinder betreffen. So fliehen diese vor Frühehen, Genitalverstümmelung, Zwangsrekrutierung als Kinder, Soldatin oder andere Formen der Ausbeutung. Es kann auch vorkommen, dass sich Fluchtgründe ändern. So mussten viele Flüchtlinge in Syrien und der Türkei nach dem großen Erdbeben 2023 wieder fliehen. Nur in der Türkei waren 811.000 geflüchtete Kinder schwer vom Erdbeben betroffen und mussten monatelang in Zelten leben. Wenn wir nach Myanmar schauen, so sind es Wirbelstürme und starke Monsune, die Familien dazu zwingen, ihre Zelte abzureißen und anderswo Sicherheit zu suchen. Dazu kam im März 2025 auch noch ein schreckliches Erdbeben. 40% der Flüchtenden sind Kinder. Kinder, die ihre Heimat verlieren, dramatische Erfahrungen machen müssen, die Trennung von Familienangehörigen und Freundinnen erleiden. Diese Kinder können Monate oder auch jahrelang nicht zur Schule gehen, werden auf unbestimmte Zeit von ihren Familien getrennt und sind in der Fremde auf sich selbst gestellt. Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel noch verstärkt werden, werden aufgrund der Schätzung der Internationalen Organisation für Migration 150 bis 200 Millionen Menschen zur Flucht treiben. Genügend Länder, die jetzt schon mit der vollen Härte der Klimaveränderungen konfrontiert sind, obwohl sie kaum zum Klimawandel beitragen, haben keine Möglichkeit mehr, ihre Bevölkerung adäquat zu versorgen. Diese Menschen sind oftmals besonders von der Landwirtschaft abhängig, wenn durch Dürre die Ernte verkommt oder Überschwemmungen ganze Felder mitreißen, verschwinden die Lebensgrundlage der Bäuerinnen, woraus Armut und Hunger resultieren. Aber was ist eigentlich ein Flüchtling? Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert Flüchtlinge als Menschen, die sich außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie einen ständigen Wohnsitz haben. Sie gelten als Flüchtling, wenn sie aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung aus ihrem Heimatland fliehen mussten. So steht's in der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951. Diese wurde von 149 Ländern ratifiziert, die sich damit bereit erklären, Menschen auf der Flucht wichtige Rechte und Schutz zu gewähren. 2024 kamen die meisten geflüchteten Menschen aus dem Sudan, Afghanistan und Syrien. Der Konflikt im Sudan verursachte die derzeit größte Krise der Vertreibung, die zu 14,3 Millionen Flüchtenden führte, gefolgt von Syrien mit 13,5 Millionen, Afghanistan mit 10,3 Millionen und der Ukraine mit 8,8 Millionen. Die Demokratische Republik Kongo musste immer noch 7,4 Millionen verzeichnen. Allerdings suchten hier 80% der Menschen innerhalb des Landes Zuflucht. Im Gaza sind es immer noch 2 Millionen, die auf der Flucht sind, was nahezu die gesamte Bevölkerung ist. Wer nimmt die Flüchtenden auf? In erster Linie sind es Nachbarländer von Kriegsgebieten, sodass mehr als zwei Drittel in angrenzenden Staaten untergekommen sind. Von den SyrerInnen gingen 2,3 Millionen in die Türkei, 755.000 in den Libanon und 611.000 nach Jordanien. 3,5 Millionen geflüchtete Menschen aus Afghanistan fanden im Iran Zuflucht. Menschen aus dem Sudan, die zwar zum größten Teil im eigenen Land vertrieben werden, suchen etliche im Tschad, 1,1 Millionen, Ägypten, 602.700 und im Südsudan 487.700 Schutz. Weitere Länder, in denen viele Flüchtlinge leben, sind Pakistan, Uganda, Russland, Polen, Bangladesch, Sudan und Äthiopien. Flucht bedeutet immer Gefahr. Legale Wege sind oft versperrt, sodass gefährliche Fluchtrouten genommen werden müssen, die durch Konfliktgebiete oder über das Meer führen. Oftmals sind Flüchtende gezwungen, ihr Leben Schleusern und kriminellen Netzwerken anzuvertrauen. Große Risiken bergen diese Wege. Kinder können bei der Bootsfahrt ertrinken, verhungern, verdursten. Opfer von Menschenhandel oder sexuellem Übergriff werden. Speziell die Anzahl der Kinder, die diese gefährlichen Fluchtrouten nehmen müssen, nimmt weltweit zu. Die UN schätzt, dass auf der Route über das Mittelmeer in den vergangenen 10 Jahren mindestens 3.500 Kinder ums Leben gekommen oder verschollen sind. Der Darien Gap, ein dichtes Stück Urwald zwischen Kolumbien und Panama, gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Auf dem allein in den ersten 4 Monaten 2024 mehr als 30.000 Kinder, davon 2.000 von Eltern getrennte, versuchten, in die USA zu gelangen. Damit ist die Anzahl gegenüber dem Vorjahr um 40% gestiegen. Für manche Kinder wird die Flucht zum Dauerzustand mit immer neuen, unterschiedlichen Gefahren. Medizinische Versorgung, Nahrungsmittel und Wasser sind knapp. Schulbildung ist nicht möglich, was häufig gravierende Auswirkungen auf das gesamte Leben hat. In diesem Kontext nehmen Fälle von Kinderarbeit und Frühehen rasant zu. Besonders tragisch ist das Leben auf der Flucht für staatenlose Kinder. Immer wieder passiert es, dass Kinder offiziell nicht registriert werden oder die Eltern, deren ihre Geburtsurkunde nicht mehr haben. In einigen muslimischen Ländern können nur die Väter die Nationalität an ihre Kinder weitergeben. Wenn die Väter vor der Geburt sterben, ist das Kind nicht offiziell registriert und damit staatenlos. Ohne Dokumente können geflüchtete Kinder nicht zur Schule gehen und keinen Arzttermin bekommen. Die Rohingya aus Myanmar sind die größte staatenlose Gruppe weltweit mit fast 1 Million Menschen, die als muslimische Minderheit in großen Flüchtlingslagern in Bangladesch leben. Die Geschichten, die Kinder von ihren Reisen erzählen, sind voller Grauen und Horror. Ein Beispiel ist die Geschichte von Esmaira, einem 11-jährigen Mädchen aus Venezuela. Die UNICEF-MitarbeiterInnen erzählen davon, wie sie in den Wirren des Dschungels ihre Mutter verlor. Ganz allein auf sich gestellt, musste sie reißende Flüsse überqueren, sah schwer verletzte Menschen am Wegesrand und hatte großen Hunger. Besonders schlimm waren die Nächte, in denen sie sich voller Angst vor der Dunkelheit und den unheimlichen Geräuschen auf dem Boden kauerte. Auf der italienischen Insel Lampedusa sind zwischen Januar und September 2023 ca. 11.600 alleinreisende Kinder angekommen. Das sind 60% mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Doch ganz gleich, woher die Kinder kommen, wovor sie geflohen sind, es sind Kinder, die des Schutzes bedürfen. Die UNICEF fordert alle Vertragsstaaten dazu auf, die Rechte aller Kinder zu wahren, die sich in ihrem Land aufhalten, und sich an folgende 6 Punkte zu halten. Erstens, Kinder auf der Flucht vor Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt zu schützen. Zweitens, die Inhaftierung von geflüchteten und migrierten Mädchen und Jungen zu beenden. Denn bereits eine kurze Zeit kann sich negativ auf das gesamte Leben auswirken. Drittens, die Einheit der Familie zu wahren, damit Kinder geborgen sind, geflüchteten Kindern Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, auch damit sie von ihren Rechten, beispielsweise auf Teilhabe, erfahren. Fünftens, die Bedingungen in Herkunftsländern zu verbessern, beispielsweise durch die Stärkung von Kinderschutzsystemen. Sechstens, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung einzudämmen, sodass Kinder ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können und sich sicher und willkommen fühlen. Die Anzahl der Menschen, die auf der Flucht sind, ist nicht fassbar. Niemand kann sich Millionen von Menschen vorstellen, die ums nackte Überleben ringen, die nicht einmal das Notwendigste haben, um ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Deshalb konzentrieren wir uns in unserer Anteilnahme auf Dimensionen, die wir begreifen können. 10 tote Kinder und Erwachsene in Graz erschossen von einem Amokschützen, das kann man verstehen. Die Trauer, die Betroffenheit und die Hilflosigkeit. Aber auch die Angst, die den Schulgang jetzt begleitet. Oder nicht nur den Schulgang. Wir sind herausgerissen worden aus unserer Lethargie und sehen, wie angreifbar und verletzlich unsere sogenannte Zivilisation ist. Der tragischste Zwischenfall, den es seit vielen Jahren in Österreich gab. Und eine, an der sich die Medien sofort abarbeiten, weil sie Einschaltquoten bzw. LeserInnen in die Höhe schrauben wollten. Das ist jetzt nicht böse, sondern ein systemimmanenter Gedanke. Jede und jeder, der dem Kapitalismus frönt, hat diese Lebensausrichtung vom ersten Moment an eingepflanzt bekommen. Das Ganze verbrämt man damit, dass die Öffentlichkeit doch ein Recht auf faire, unvoreingenommene Berichterstattung hat. Aber ganz ehrlich, wenn das zuträfe, dann würde man das in Ruhe und Sachlichkeit machen. Zumindest abwarten, dass man genaue Informationen hat und nicht jedermann an den Pranger stellt, der zufällig denselben Namen hatte wie der Attentäter. Aber nun, warten geht nicht. Es wird erwartet, dass die Medien sofort alles wissen, wobei man auch nicht verabsäumt, die Mutter des Attentäters ins mediale Blitzlichtgewitter zu zerren. Ruhig, unaufgeregt und seriös geht anders. Und das hat nichts mit emotionalem Tiefgang zu tun. Ganz im Gegenteil. Wenn man die Seriosität wahrt, so auch den Respekt vor den Beteiligten. Es wurde eine Staatstrauer ausgerufen und alle dazu verdammt, keine Feiern mehr zu veranstalten. Wenn man das wirklich ernst nehme, dann dürften wir schon seit Jahren nichts mehr feiern. Allein im Gazastreifen sind in 4 Monaten 12.300 Kinder gestorben. Abgesehen davon, dass man sofort als Antisemit oder Hamas-Freund eingestuft wird, wenn man das auch nur anspricht, was peinlich genug ist, denn diese getöteten Kinder sind in erster Linie eines: Kinder, die in sinnlosen Konflikten gewissenlos hingemetzelt werden, um daraus letztlich auch noch politisches Kleingeld zu schlagen. Tausende Kinder verhungern, verdursten, werden als Kindersoldaten verheizt und vieles mehr, was auch keine Rolle spielt, denn wir brauchen nichts weiter als ein strengeres Waffengesetz. Dann ist alles gut. Aber dass diese Gewalt, die Vernutzung von Kindern, in welcher Form auch immer, ein systemimmanentes Problem ist, wird nicht einmal angesprochen, denn dann würde ja die Gefahr bestehen, dass man tatsächlich zu einer Lösung kommt, einer, die den Kindern, die bisher gestorben sind, nicht mehr nutzt. Aber sie wären zumindest nicht sinnlos gestorben. Würde man Lehren zu einer Veränderung daraus ziehen. Tun wir aber nicht. Und solange Menschen in einer feindlichen, egozentrischen, turbokapitalistischen Umwelt aufwachsen und darin sozialisiert werden, wird es welche geben, die sich dagegen wehren. Manche, indem sie konstruktiv an Veränderung arbeiten und andere, die den einzigen Ausweg darin sehen, sinnlos und wahllos um sich zu schießen. Es ist evident, dass die Verantwortung für jedes dieser Verbrechen in einer Gesellschaft zu suchen ist, in der Leben nichts wert ist und nur nach seinem Nutzen bemessen wird, egal ob menschliche oder nichtmenschliche Tiere. Deshalb darf man sich darüber auch nicht wundern. Reflexartig Sicherheit zu verstärken oder Zugang zu Waffen zu erschweren, ist wieder einmal nur Symptombekämpfung und das Ausfechten von Scheingefechten. Es wird wieder passieren, weil Sicherheit nie lückenlos sein kann und Waffen aus allen gemacht werden können. Es wird wieder passieren, weil der Mensch sich selbst zu einer Bestie gemacht hat. Nur, dass die meisten es schaffen, diese unter Verschluss zu halten. Manche aber nicht. Ein Ausstieg aus einem System, das alles Leben verheizt, das rücksichtslos und rückhaltlos über das Wohlergehen obsiegt, ist der einzige Weg, der solche Auseinandersetzungen verhindern kann. Es wäre Eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode wieder bis zum Schluss gehört hast. Schreib mir gerne deine Gedanken oder auch deine Kritik in die Kommentare. Ich bin gespannt darauf und hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Und schon mal als kleinen Teaser, das Thema in der nächsten Woche wird der Christopher Street Day sein, der erstmals am 28. Juni 1970 stattfand. Und ich werde euch auch ein wenig was über die geschichtlichen Hintergründe erzählen. Bis dann, passt auf euch auf und macht's gut.